Blutsbrüder Folge 5, Iron Man and Woman, Eisenmangel in der Praxis und das Labor dazu. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und darf euch hier für das Labors.at-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Patrick Reichle, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin in einer Gruppenpraxis in Sierndorf in Niederösterreich und Hausarzt aus Leidenschaft.
Heute möchten wir ein bisschen darüber plaudern, wie man einen Eisenmangel feststellen kann, warum das wichtig ist und welche Werte Sinn machen und vor allem auch welche nicht Sinn machen. Davor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anzubieten zu können. Und mir gegenüber sitzt
nochmals Patrick Reichel aus der Gruppenpraxis in Zierndorf.
Im Gegensatz zu ihm verdiene ich mein Geld mit der Durchführung von Labortests und er
eher nicht. Wir sind eine Gruppenpraxis für Allgemein- und Familienmedizin mit allen Kassenverträgen, habe aber keinen monetären Zugewinn durch die Bestimmung vermehrter Laborparameter.
Dafür verdienst du dein Geld mit der Behandlung von Patienten. Patrick, wann vermutest du bei einem Patienten einen Eisenmangel?
Der Eisenmangel, der ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema. Überhaupt das Eisenstoffwechsel ist ja total interessant. Das Erste, woran man denkt, ist etwas, was wir durchaus sehr häufig zu hören bekommen. Und das ist, wenn die Leute sagen, ich bin so müde. Die Müdigkeit, die Schlappheit, Antriebslosigkeit, da kann das zum Beispiel dahinter stehen. Aber auch zum Beispiel, wenn die Anstrengung oder bei körperlicher Anstrengung das Herz einmal viel schneller zum Laufen anfängt, die Atemnot da ist bei eigentlich sonst nicht so risikobehafteten Patienten, also eigentlich eher auch jüngeren, gesunden Menschen, oder dann könnte man mal schauen, recht einfach und schnell, na, wie schaut es denn mit dem Eisen aus?
Und auch hier besonders häufig ist der Eisenmangel, glaube ich, bei jungen Frauen, die durch die Monatsblutung regelmäßig Blut verlieren und die sich noch dazu deutlich gesünder ernähren als die meisten Männer, die ja doch eher Anhänger des übertriebenen Fleischkonsums sind, so wie ich.
Ja, das ist durchaus etwas häufiger.
Und aber auch natürlich im Alter kann es durchaus sein, dass der Eisenmangel ein Problem wird, vor allem dann auch in Kombination mit Herzschwäche. Wenn du also den Verdacht hast auf Eisenmangel, brauchst du dann ein Labor?
Na, unbedingt. Ein Labor brauche ich immer. Das heißt, wir nehmen einmal Blut ab und versuchen, die Parameter des Eisenstoffwechsels zu bestimmen. Derer haben wir ja einige.
Da haben wir einige und als allererstes macht man typischerweise ein Blutbild und schaut einmal nach, ob der Eisenmangel so stark ist, dass der Eisenspeicher erschöpft ist, und dann kommt es auch zu einer Blutarmut, zur Anämie. Dann sinkt typischerweise das Hämoglobin. Typischerweise hat man auch eine mikrozytäre Anämie, das heißt, der Körper kann nicht mehr so viel roten Blutfarbstoff bilden, der ist ja eisenhältig. Man hat im Körper ca. 5-6 Gramm Eisen, davon ist der Großteil irgendwo im Blut gespeichert, ein kleiner Teil in den Muskeln. Eisen ist ja auch ganz wichtig bei diversen Enzymen.
Genau, und ich sage den Leuten dann meistens, na, wissen Sie was, schauen wir uns dann einfach Ihren Kontostand an, das heißt, schauen wir uns einmal das Ferritin an, weil wenn der Kontostand niedrig ist, dann können Sie sich auch kein großes Auto mehr kaufen und darum wird das Auto kleiner, was Sie sich kaufen können, und somit ist das geniedrigte MCV, dann werden die Blutzellen kleiner und im Endeffekt kann man sich vielleicht dann irgendwann einmal kein Auto mehr kaufen.
Ja, oder kleinere Autos.
Oder kleinere, eben.
In dem Fall ist das Ferritin ein ganz toller Marker. Das ist an sich ein Eiweißstoff, der in der Leber gebildet wird, um das Eisen zu speichern. Es wird aber auch das Ferritin im Blut ausgeschüttet. Warum das so ist, wissen wir nicht genau. Und wenn das Ferritin vermindert ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Patient sozusagen verminderte Eisenspeicher hat. Das Ferritin ist also ein Marker für den Eisenspeicher. Jetzt kommt das große Aber. Ferritin ist leider auch ein Entzündungsmarker. Das heißt, wenn der Patient auch eine Entzündung hat, das kann aber auch Rheuma sein, eine chronische Darmentzündung oder auch einen Virusinfekt oder eine Lebererkrankung, kann das Ferritin relativ hoch sein. Kurzer Hinweis auch, Bitte, Ferritin ist kein Tumormarker. Die häufigste Ursache für erhöhte Ferritinspiegel sind einerseits Entzündungen und andererseits die klassische Fettleber, die man durch zu viel und zu gutes Essen vielleicht mit alkoholischen Getränken in Kombination oder auch ohne zu sich nimmt und dadurch bekommt.
Oder der Patient oder die Patientin haben mir verschwiegen, dass sie vor kurzem eine Eiseninfusion bekommen haben, weil sie einen Mangel hatten. Und dann denke ich mir, Jössers, was ist denn da los? Und wenn man genau zuhört und nachfragt, dann wissen wir, ah, das ist ja doch durch die Infusion.
Das heißt, bei erhöhten Ferritinspiegeln eher an eine Entzündung denken oder vielleicht auch an eine Fettleber oder an einen sehr ausführlichen Alkoholkonsum, aber bitte nicht an einen Tumor. Auch das ist ein Problem mit Dr. Google. Dort steht als erstes Tumormarker drinnen.
So wie bei sehr, sehr vielen Symptomen.
Mittlerweile ganz gut widerlegt. Das heißt, Ferritin ist ein fantastischer Marker. Wenn er vermindert ist, beweist er den Eisenmangel. Wenn er erhöht oder normal ist oder der Patient eine Entzündung hat, hilft er mir leider nicht weiter. Es gibt ein paar andere Marker, die ich im Blut bestimme, die weniger mit dem Eisenspiegel zu tun haben. Und zwar lustigerweise das Eisen selbst. Ich kann das Eisen auch direkt im Blut bestimmen. Das ist eigentlich auch beim Eisenmangel nahezu immer normal. Warum? Sie haben so viel Eisen im Blut, dass Sie zuerst eine Blutarmut bekommen, bevor der Eisenspiegel absinkt. Erst bei einem extremen Eisenmangel kommt es zu einem verminderten Eisen im Serum. Und der dritte Marker ist das Transportprotein für das Eisen, das Transferrin. Das bringt das Eisen sozusagen von der Leber in den Körper.
In den Körper, das heißt, hier können wir wieder sagen, das Transferrin ist sozusagen die Anzahl der freien Taxis, die durch die Gegend fahren, die das Eisen herumtransportieren und somit schauen können, okay, habe ich nur zur Verfügung, um die betreffenden Orte, die das Eisen brauchen, zu versorgen.
Und auch hier bitte Vorsicht, ein vermindertes Eisen ist meistens Ausdruck einer Entzündung. Das kann aber auch ein Virusinfekt sein. Also der Patient hat in der Vorwoche einen kleinen Virusinfekt gehabt, dann ist das Eisen oft vermindert oder eine chronische Entzündung oder auch ein eitrigen Zahn. Aber es muss nicht immer ein Ausdruck eines Eisenmangels sein.
Das heißt, das ist ja auch, wenn wir dann von der Transferinsättigung sprechen, die ja auch bei Entzündungen sinken kann,
richtig,
kann man sich auch denken, da brennt es irgendwo, deswegen wollen nicht so viele Leute mit dem Taxi mitfahren. Also ist die Transferinsättigung ein bisschen erniedrigt.
Ja. Warum ist das so? Der Körper versucht, das Eisen aus dem Verkehr zu ziehen, wenn irgendwo Bakterien im Blut sind. Das Eisen ist nämlich auch ein Wuchsmittel oder Nahrung für die Bakterien, die das brauchen, um sich vermehren zu können.
Das verhindern wir, dass die Bakterien unser Eisen fladern.
Ja. Deswegen auch Vorsicht bei Eiseninfusionen im Rahmen einer akuten Entzündung. Wenn der Patient Bakterien im Blut hat, kann es sein, dass es damit schlechter wird. Aber das ist ja hoffentlich nicht der Fall und das wird vorher ausgeschlossen.
Das sollten wir unbedingt vorher ausschließen, weil wirklich haben wir schon leider immer wieder mal gesehen, dass wenn eine Entzündung da war und die Eiseninfusion gegeben wurde, das wirklich nicht sehr förderlich war.
Und das, wofür ich auch noch ein bisschen Werbung machen möchte, manchmal, wenn der Patient eine chronische Entzündung hat, dann kann man das Ferritin nicht wirklich verwenden. Die Transferrinsättigung ist auch eher so lala. Und da sind auch Eisenmängel relativ häufig. Es gibt einen Marker, der sehr praktisch ist. Und zwar im Blutbild können wir auch die Retikulozyten bestimmen. Das heißt, das sind die besonders jungen roten Blutkörperchen. Und in den roten Blutkörperchen wird ja immer Hämoglobin, also Blutfarbstoff, eingebaut. Man kann auch das Retikulozytenhämoglobin bestimmen. Das geht automatisch mit den Retikulozyten. Was bedeutet das? Wenn das normal ist, ist alles in Ordnung, dann hat der Patient genügend Funktionseisen. Wenn es vermindert ist, hat er zu wenig Funktionseisen. Das heißt, es wird zu wenig roter Blutfarbstoff gebildet und damit habe ich auch den Nachweis eines Eisenmangels. Das ist unabhängig von Entzündungen oder chronischen Erkrankungen.
Und ich finde, das ist wirklich etwas, woran man immer mit dran denken sollte, dass man die Retikulozyten eben bestimmt, wenn ein Eisenmangel vermutet wird. Und dass dann eben, das habe ich ja von dir gelernt, dass dieses Retikulozytenhämoglobin da dann automatisch dazugemacht wird.
Richtig. Und das sozusagen auch sogar auf Krankenkassenkosten, das muss man mittlerweile dazu sagen, die Krankenkasse kämpft natürlich auch mit den Laborkosten ein bisschen. Was dazugehört und was gar nicht mehr so selten ist, manchmal kann es sein, wenn man das Blutbild anschaut, dann hat der Patient nicht zu kleine rote Blutkörperchen, wo man sagt, der Kontostand am Eisen ist zu niedrig, ich kann mir nur ein kleineres Auto kaufen, deswegen sind die roten Blutkörperchen kleiner, der Körper kann nur kleinere rote Blutkörperchen bilden, sondern eher der umgekehrte Fall. Der Patient hat eine Blutarmut und die roten Blutkörperchen sind etwas größer als normal. Das heißt, man kann das mittlere Zellvolumen messen und da sieht man, hoppala, die sind ja größer als normal, was ist denn da los? Was vermutest du da?
Na, da könnte zum Beispiel ein Vitamin B12-Mangel dahinter stecken.
Ich habe noch gelernt im Studium, das ist extrem selten und nur bei ganz seltenen Autoimmunerkrankungen der Fall. Wie ist das bei dir in der Praxis?
Ebenso, ganz, ganz selten.
Habt ihr nicht ab und zu das Gefühl, dass der Vitamin B12-Spiegel relativ niedrig ist bei Leuten, die sehr lange chronisch Säureblocker nehmen?
Ja.
Ist das auch ein Thema?
Das ist ein Thema. Und auch bei Patienten, die halt aufgrund anderer gesundheitlicher Umstände ein Medikament namens Metformin nehmen müssen.
Auch hier sollte man sozusagen auch dran denken, wenn das Blutbild verändert ist oder wenn der Patient eine Blutarmut hat und ich weiß nicht, was da los ist, auch an das Vitamin B12 denken. Auch hier bitte eine kleine Warnung von Dr. Google. Wenn Vitamin B12-Spiegel erhöht sind, woran denkst du als erstes?
Ich werde jetzt nicht gesponsert, darum sage ich erhöhten Konsum von Energy Drinks.
Richtig. Wenn man dann nachfragt, in den meisten Fällen ist der Vitamin B12-Spiegel der erhöhte erklärbar durch 6 bis 8 Dosen von
Piep.
Fliegenden, was auch immer, die entsprechend sehr viel Vitamin B enthalten oder von Nahrungsergänzungsmitteln, die man zu sich nimmt.
Genau.
Auch hier der Hinweis, das heißt nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel schlecht sind, aber sie tun das, was sie wollen, sie führen Vitamine zu und wenn Vitamin B12 zugeführt wird, steigt der Vitamin B12-Spiegel.
Können wir vielleicht auch noch in die andere Richtung gehen und kannst du mir als Labormediziner ein bisschen was über das Gegenteil sagen, nämlich über die pathologische Erhöhung und Eisenüberladung? Weil da ist ja auch die Frage, ab wann gehe ich denn jetzt in die sogenannte genetische Abklärung
der Eisenerkrankung? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Wenn man den Lehrbüchern glaubt, dann haben fast 1-2% der Leute eine Eisenüberladung. Das heißt, die haben das Problem, dass sie zu viel Eisen aufnehmen und zu viel Eisen führt dann sozusagen zu einer Eisenüberladung. Das kann zu Leberschäden führen, die sogenannte Hämochromatose. In der Praxis sehen wir das viel, viel seltener. Anscheinend ist das wirklich etwas, was eher eine Rarität ist, dass die Leute wirklich so eine Hämochromatose haben. Wann denke ich an so etwas, wenn Patienten mehrfach eine erhöhte Transferinsättigung haben, das heißt, wenn das über 50 oder 60% ist und bitte nicht einmal, ein Eisenspiegel kann natürlich auch schwanken, das heißt, nach einer Portion Blutwurst ist auch zum Beispiel der Eisenspiegel im Blut erhöht, das heißt, das sagt überhaupt nichts aus, das heißt, 2 bis 3 Mal erhöht, dann sollte man vielleicht daran denken, das abzuklären. Die Therapie von dieser Erkrankung ist ganz einfach. Das Rote Kreuz liebt diese Patienten heiß und innig. Die dürfen nämlich alle 2 Monate Blut spenden gehen und sind sehr beliebte Spender. Dann wird einfach wieder der Eisenspiegel gesenkt und es ist alles wunderbar.
Hat einen Zielbereich, genau. Und zur weiteren Diagnostik hilft es ja immer nicht nur zuzuhören, sondern vielleicht auch in die Augen zu blicken, um den wunderbaren Kaiserfleischer Kornealring zu sehen.
Ich hoffe, dass du es nicht so weit kommen lässt und vorher ab und zu mal nachschaust, wenn dir etwas komisch vorkommt oder wenn du zum Beispiel Leberwerte hast, die dauernd erhöht sind und der Patient wirkt jetzt nicht so, als ob er sich die durch besonderen Konsum der lokalen Weinspezialitäten antrainiert hätte, dass man dann sozusagen auch ein bisschen nachdenkt, wo könnte denn das herkommen und dann auch dort nachforscht. Für mich eine Frage als Labormediziner. Wir Labormediziner sind im Gegensatz zum Allgemeinmediziner problembewusst. Wir lieben ein Problem und wenn wir es diagnostiziert haben, sagen wir sind fertig und gehen. Was machst du mit dem Patienten mit Eisenmangel?
Naja, das ist jetzt die gute Frage. Hängt natürlich immer im Gespräch mit der Patientin oder dem Patienten, was sie denn gerne als erstes machen wollen. Wenn der eine sagt, er möchte es gerne über Ernährung versuchen und da müssen wir jetzt nicht unbedingt an den erhöhten Fleischkonsum, weil es gibt ja auch genug Pflanzen, wissen wir ja schon von Popeye, wo das Eisen drinnen ist, obwohl das ja damals ein bisschen ein Berechnungsfehler war angeblich, nicht, dass es nur der Spinat ist. Und dann haben wir natürlich die orale Zufuhrmöglichkeit über die Tabletten, oder über Sachets, Granulate. Da gibt es mittlerweile ja ganz viele verschiedene Produkte. Hängt auch davon ab, ob das gut aufgenommen wird vom Magen-Darm-Trakt des Patienten oder der Patientin oder ob die es nicht so gut vertragen. Viele kriegen darauf irgendwie Bauchschmerzen. Man muss dazu sagen, dass man es auch richtig einnehmen sollte. Das heißt idealerweise mit Vitamin-C-haltigen Getränken und nicht mit Milchprodukten, weil das dann sonst irgendwelche Komplexe bildet. Und wenn es aber doch ausgeprägter ist, dann muss man schon sagen, heutzutage die Eiseninfusionen, die wir auch in der Ordination machen und durchführen, sind wirklich eine gute und effektive Sache und nicht mehr so gefährlich, unter Anführungszeichen, wie früher. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Turnus war. Eiseninfusionen wurden immer stationär sogar gemacht im Spital. Also da sind wir Gott sei Dank nicht mehr so weit.
Ja, ich kann mich daran erinnern, wo es dann geheißen hat, du musst mindestens 2 Stunden neben dem armen Patienten stehen und mit ihm reden. Für mich als Labormediziner natürlich eine Strafe. Und man muss wahnsinnig aufpassen, aber mittlerweile, glaube ich, sind Eiseninfusionen relativ gut verträglich und
absolut. Und kann man wirklich selber in der Ordination machen, wie auch Erstinfusionen. Das Einzige, wo wir ein bisschen zurückhaltend sind, weil man es einfach öfters gesehen hat, weil wenn der Organismus das oder der Kreislauf das nicht so gut annimmt, ist, wenn es jetzt gerade im Juli oder August draußen sehr heiß und Sonne ist, dass da eher, wenn die frisch Infundierten dann rausgehen, eher ein bisschen schwindelig werden können und so. Darum sind wir da eher zurückhaltend. Aber ansonsten super verträglich.
Und natürlich, man sticht nicht so gerne im Patienten hinein und versucht es nochmal mit dem gelindest möglichen Mittel. Das ist natürlich eine Ernährungsumstellung. Auch hier ein Hinweis, gerade Vegetarier und vor allem Veganer haben öfter einen Eisenmangel als Nicht-Vegetarier. Auch hier sollte man auf die Ernährung achten und ab und zu testen. Vorsicht bei Veganern. Die bekommen auch, also strenge Veganer bekommen auch einen Vitamin B12-Mangel nach ca. 2 bis 3 Jahren. Das heißt, auch da sollte man ein bisschen nachdenken.
Und gezielt dann substituieren.
Gezielt ersetzen. Das heißt natürlich nicht, dass vegane Ernährung besonders gut oder besonders schlecht ist. Wir sind keine Ernährungsspezialisten, aber wir möchten nur darauf hinweisen, dass man gerade bei denen so dran denken kann.
Genau.
Take-home-Messages, was möchten wir euch mitgeben? Es gibt einen tollen Marker für den Eisenspeicher, das Ferritin, der aber Nachteile hat, also vor allem bei Entzündungen und bei Lebererkrankungen ist es erhöht. Es gibt einen noch viel tolleren Marker für das Funktionseisen, das ist das Retikulozytenhämoglobin, das mittlerweile jedes Labor gemeinsam mit den Retikulozyten bestimmt. Das ist eine relativ günstige Bestimmung. Ich glaube, die ÖGK zahlt 1,50 Euro dafür und zieht davon noch 30% Sonderrabatt ab. Das heißt, es ist durchaus etwas, was jetzt von den Kosten vertretbar ist. Und beim Serum Eisen, bitte Vorsicht, das ist kein guter Marker für einen Eisenmangel. Der ist meistens noch normal, obwohl ein starker Eisenmangel besteht, sondern das ist oft ein Entzündungsmarker. Bei Entzündungen sinkt das Eisen im Blut. Es kann aber genauso gut stark schwanken, zum Beispiel wenn man etwas sehr Eisenhältiges zu sich nimmt, Stichwort Blutwurst. Wenn das jemand mag, hervorragend, aber es mag nicht jeder, dann steigt das Eisen im Blut an. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Marker, was man als letztes gegessen hat.
Das heißt, eigentlich kann man ja dann sagen, wenn ich mich auf Ferritin, Transferin und Transferinsättigung und dann die anderen daraus ergebenden Hämoglobin, Retikulozyten, Retikulozytenhämoglobin, eventuell noch Vitamin B12, MCV konzentriere. Das Gesamteisen an sich ist ja eigentlich nicht so relevant.
Richtig, das Gesamteisen per se ist bedeutungslos. Ich brauche es nur als Rechenmarker, damit ich weiß, wie voll mein Transferin ist, damit ich die Transferinsättigung bestimme. Und das war es auch schon wieder für heute. Und zum Abschluss eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den er nicht mögt. Auch damit helft er uns. Und wir beide wissen natürlich alles besser.
Außer jetzt heute habe ich absichtlich etwas eingebaut, und zwar in der Differentialdiagnose. Wenn jemand draufgekommen ist, was nicht richtig war, kann man es gern in die Kommentare reinschreiben.
Also wir freuen uns über eure Kommentare, Verbesserungsvorschläge und wir lernen gerne dazu. Bitte per E-Mail an feedback@labors.at. Wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge betreffend das Labor, Landarzt, Medizin. Und wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen. Dazu noch ein Hinweis. Leider ist der Eisenspiegel und die Transferinsättigung nach wie vor in vielen Leitlinien drinnen, obwohl wir wissen, dass es da sehr starke Schwankungen aufgrund von Entzündungen gibt. Und bitte beachtet auch, medizinische Wissenschaft beruht immer auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich natürlich ändern. Wie wir aus der Geschichte wissen, und nicht nur aus der eigenen, sondern auch der Geschichte der Medizin, überwiegen leider oft die Irrtümer. Und im Laufe der Zeit können sich Dinge ändern. Vielleicht können wir nächstes Jahr schon etwas ganz anderes berichten. Wir haben heute den März 2026. Und nach Gespräch mit unseren Anwälten müssen wir das noch sagen. Bitte beachtet auch, dass dieser Podcast sich an medizinisches Fachpersonal richtet. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, können aber natürlich nicht das Gespräch mit eurer Hausärztin oder einem Hausarzt ersetzen. Wie ihr wisst, Hausärzte kennen euch seit Jahren und sehen euch als ganzen Menschen und nicht nur als einzelnen Laborwirt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.